Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wir gucken mal gemeinsam nochmal nach Russland. Haben wir in dieser Woche natürlich auch schon ein paar Mal getan, denn wir verfolgen den Weg von Alexei Nawalny, der ja nach seiner Festnahme in Moskau dann direkt ein Video veröffentlicht hat, das jetzt im Netz viral geht. Das ist 21 Millionen Mal schon geklickt worden. Bevor wir darüber sprechen, lassen wir uns auf den Stand bringen. Was hat es mit diesem Video auf sich? Nawalny behauptet hier, der russische Präsident, der sei wirklich besessen von Reichtum. Unser Russland-Korrespondent Tilko Gries stellt uns das Video vor.
Mit einer Einblendung wird daran erinnert, dass Nawalny den russischen Präsidenten direkt für seine Vergiftung verantwortlich macht. Und dann kommt ins Bild Dresden, Radeberger Straße. Ich bin in Dresden und in diesem unscheinbaren Plattenbau wurden die ersten korrupten Schemata von denen entworfen, die später den größten Raub in der Geschichte Russlands organisieren würden. Sie klauen einfach den ganzen nationalen Reichtum. Ihr Anführer, der 33-jährige Wladimir Putin, der künftig reichste Mann der Welt, hat hier gewohnt.
Und dann ordnet unser Korrespondent Tilko Gries dieses Video so ein.
Dieses Video ist fast 2 Stunden lang und es beginnt in Dresden tatsächlich. Und deswegen wird jetzt auch klar, Nawalny hat seine Zeit seit August, als er dann aus der Intensivstation kam und auch wieder sich betätigen konnte, nicht nur zur Rehabilitation genutzt, sondern er hat auch seine Recherchearbeit weiter vorangetrieben. Er war in Dresden unter anderem, dort, wo Wladimir Putin ja seine KGB-Karriere nicht begonnen hatte, aber das war ein sehr, sehr wichtiger Karriereschritt für ihn damals als Offizier. In den 80er Jahren war er dort und Putin wird dargestellt als jemand, der schon damals daran interessiert war, sich zu bereichern. Diese Gelegenheit, sich zu bereichern oder die Gelegenheit denn, die wurden deutlich größer noch natürlich, als er dann Präsident selber war des modernen Russlands. Das ist er ja nun inzwischen seit mehr als 20 Jahren. Und es kulminiert alles in einem Palast, einer Residenz am Schwarzen Meer in der Nähe der Schwarzmeerstadt Gelinjek. Das ist in Südrussland. Ganz zufällig war ich da tatsächlich auch mal. Das ist eine sehr, sehr hübsche Gegend in der Tat. Und diese Residenz, man mag es sich kaum vorstellen, also in Gelinjek weiß jeder, dass es diese Residenz gibt und dass Putin da gelegentlich wohl auch sein soll. Sie ist 39 Mal so groß wie das Fürstentum Monaco. Angefüllt mit Reichtümern und Luxus. Jeder Russe weiß, dass, wenn das stimmt, dann hat Putin das nicht bezahlt mit seinem vergleichsweise schmalen Präsidentengehalt, sondern ja, mit Reichtümern, die eigentlich in die Staatskasse gehören.
Da geht es also womöglich um Veruntreuung, womöglich um Korruption. Frau Pouliarin, halten Sie es für möglich, dass Putin sich da so einen Palast hat bauen lassen?
Ja, aber absolut, natürlich. Das ganze System, das Putin aufgebaut hat, lebt ja von der Korruption und davon, dass die Leute, also nicht nur er, sondern auch die Leute in seinem engsten Umfeld davon, von dieser Macht auch ganz stark profitieren. Also Korruption und die Tatsache, dass eben für Oligarchen da besondere Regeln gelten, ist jetzt nichts Neues und ist in diesem System ja, systemimmanent.
Gut, aber wenn das jetzt rauskommt, was denken Sie, was muss er befürchten? Wie wird die russische Bevölkerung reagieren?
Also ich glaube, dass wir da nicht mit unseren Standards auf Russland gucken können. Also ich glaube, die Bevölkerung hat vor allen Dingen sehr klar verfolgt, was passiert ist, als Alexei Nawalny nach Russland eingereist ist und das Flugzeug eben umgeleitet wurde und dann gelandet ist. Ich glaube, natürlich sehen wir das als Zeichen von Schwäche, weil Putin immer sagt, ach, Nawalny, der ist eigentlich unwichtig und dann lässt er da einen Staatsapparat sondergleichen auffahren, um ihn zu verhaften. Aber nach innen sendet das natürlich auch ein Zeichen, was mit denjenigen passiert, die eben Systemkritiker sind. Und also es ist quasi, in Russland schweben Oppositionelle jeden Tag in der Gefahr, nach Belieben weggesperrt und eben auch vergiftet zu werden. Und mit Nawalny hat Putin jetzt ein Exempel dargestellt. Und ich glaube, dass man eben diese Angst, die da auch geschürt wird, dass man die sehen muss. Und dass man eben auch sehen muss, dass Stabilität und Machterhalt für Putin das Wichtigste sind und er in der Vergangenheit ja alle Arten von Demonstrationen oder so auch runtergehalten hat, niedergeschlagen hat, unterdrückt hat, dass die Zivilgesellschaft in Russland es in den letzten Jahren so schwer gehabt hat, sich zu organisieren. Und das ist ja eigentlich der Treiber auch von den Protesten. Und dass tatsächlich auch die Zustimmungswerte für Putin noch immer sehr, sehr hoch sind.
Also die sind ja tatsächlich hoch, aber wenn man jetzt weiß, er hat sich diesen Palast gebaut, wenn es denn so ist. Und da gibt es also eine Kirche, ein Amphitheater, ein Casino, ein unterirdisches Eishockeystadion, ein Teehaus und was weiß ich noch alles. Und aber gleichzeitig ist das Durchschnittseinkommen in Russland bei ungefähr einigen 100 € umgerechnet und die Renten zum Teil bei unter 200 € umgerechnet. Es könnte doch sein, dass da doch der ein oder andere wütend wird. Oder wird das alles, denken Sie, ja, eben akzeptiert, wenn sich herausstellen sollte, dass das stimmt?
Also es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Medien in Russland natürlich völlig vom Kreml gesteuert sind und dass der Kreml in den letzten Jahren immer schon eine Strategie fährt von gar nicht so sehr, also jetzt haben sie ja gesagt, das ist alles falsch und gelogen, aber oft sagen sie auch einfach, ja, es könnte sein, es könnte aber auch komplett anders sein und so eine Reihe von Wahrheiten, also von Scheinwahrheiten nebeneinander stellen, dass alles miteinander verschwimmt. Also die Medien sind wahnsinnig einflussreich und eben ganz klar in der Hand des Kremls. Dann aber, ich möchte jetzt nicht ganz so negativ sein, weil ich finde es immer wieder erstaunlich, wie stabil die Länder teilweise wirken. Auch Belarus ja vorher gewirkt hat, auch Russland jetzt wirkt, die Sowjetunion tatsächlich gewirkt hat bis kurz vor dem Kollaps und dann die Menschen plötzlich doch auf die Straße gehen. Und ich finde gerade im postsowjetischen Raum in den letzten Dekaden die Bereitschaft der Menschen für etwas einzutreten, die haben wir oft unterschätzt und die ist immer wieder nach oben gekommen, ob es in der Ukraine war, ob es jetzt in Belarus war. Und natürlich, das System quasi können wir sagen, von außen wirkt es bombenstark und stabil, weil das ja auch so gewollt ist, wie es da drinnen wirklich aussieht. Ich glaube, da sind Überraschungen natürlich möglich, hat die Geschichte ja gezeigt.
Ja, Überraschungen sind in der Tat möglich, haben wir erlebt in Belarus.